Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. In den nächsten 25 Minuten reisen wir nach Asien. Erst in den Südosten und dann weiter nach Osten. Ich bin Tina Witte. 35 Grad, um die 80% Luftfeuchtigkeit und strahlender Sonnenschein. So ist das eigentlich an jedem Tag in Singapur. Der Inselstaat liegt nur etwa 150 Kilometer vom Äquator entfernt. Das Klima ist feucht-tropisch. Schwitzen gehört zum Alltag. Wohin also, wenn es draußen kaum auszuhalten ist? In die U-Bahn würde es in Deutschland wohl die wenigsten treiben. In Singapur sieht das ganz anders aus. Anna-Lu Beckmann über ihren Ausflug in den Untergrund.
Es ist ein ruhiger Sonntagabend in der MRT-Station Tanjong Pagar in Singapur. Direkt neben einem Fahrkartenschalter sitzt ein junger Mann an einem schwarzen, glänzenden Klavier. Ein paar Passanten bleiben stehen, filmen ihn, während er Ed Sheerans Perfect spielt. Er selbst sagt: Ich war mit einem Freund zum Abendessen verabredet und auf dem Weg nach Hause, aber ich wusste, dass es an dieser Station ein Klavier gibt. Also bin ich einfach ausgestiegen. Ich spiele ein bisschen und fahre dann nachher weiter. Sein Name ist Amok. Er kommt aus Indien und lebt seit mittlerweile 5 Jahren in Singapur, arbeitet für eine Bank. Weil er kein eigenes Instrument hat, spielt er regelmäßig an den öffentlich aufgestellten Klavieren in den U-Bahn-Stationen. Ich habe einige ziemlich tolle Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel mal gespielt und dann kam ein Mädchen vorbei und fing an zu singen. Ein anderes Mal habe ich gesehen, wie jemand anderes Klavier spielte und dann habe ich mich mitten im Lied dazugesellt und wir haben es zusammen gespielt. Das war wirklich schön. Ich spiele normalerweise nur zu meinem eigenen Vergnügen, so kann ich Stress abbauen, mich entspannen, Spaß haben, aber es ist auch schön, Songwünsche von Leuten anzunehmen, die vorbeikommen. Manchmal habe ich das geschafft, manchmal nicht, aber es ist auf jeden Fall eine gute Zeit für alle.
It's a good time for everyone.
Dann steigt er in die nächste MRT und fährt nach Hause. MRT, das ist die Kurzform für Mass Rapid Transit. Gemeint ist das Metronetz von Singapur. Etwa 230 Kilometer Strecke verlaufen durch die südostasiatische Millionenmetropole, der allergrößte Teil unterirdisch. Die MRT ist eines der Hauptverkehrsmittel. Täglich fahren rund 3 Millionen Menschen mit der Bahn. Einer von ihnen ist der 29-jährige Student Yu Yuan.
Usually in the morning, so I would...
Normalerweise fahre ich morgens um 8 Uhr mit dem Zug zur Arbeit und abends dann in die Stadt zum Abendessen und dann wieder nach Hause. Ich fahre also mindestens 3-mal am Tag mit der Bahn. So wie die meisten Menschen in Singapur. Und dennoch steht die MRT bzw. die gut 130 Stationen im Stadtgebiet für viel mehr. Sie sind für viele Singapurer ein beliebter Treffpunkt. Dabei gehe es den meisten vor allem darum, aus der Hitze zu kommen. In den unterirdischen Stationen sei es dank der Klimaanlagen angenehm kühl, erklären Cite und Nurian.
I think it's really to get out of the heat. To be honest, yeah. Like outside is very hot. So
it's air conditioned everywhere.
We're just here to get the aircon.
Die beiden jungen Frauen haben sich heute zum Kaffeetrinken hier unten verabredet. Ihnen gefällt besonders, dass die MRT-Stationen durch unterirdische, teils kilometerlange Passagen miteinander verbunden sind. Und dass diese klimatisierten Wege teilweise auch direkt zum nächsten Einkaufszentrum führen.
It's connected from mall to mall, from one place to another.
Yeah.
So we can still walk, but it's air conditioned. As we were walking, then we saw cafe and we decide to just
you can just go
and
yeah.
Hang out.
Yeah.
You don't have to think so much. It's like you just kind of like after work.
Nicht nur für Cite und Nurian sind die U-Bahn-Stationen ein guter Treffpunkt nach der Arbeit. Hier gibt es viele Geschäfte, Friseure und Kosmetikstudios, Cafés und unzählige Hawker, also die klassischen Singapurer Garküchen. Außerdem werden in den allermeisten Stationen Werke Singapurer Künstler ausgestellt und über die Lautsprecher läuft gelegentlich klassische Musik. Und wer ganz genau hinhört, der entdeckt mancherorts noch ein anderes Geräusch. Nicht nur für Streetart, Shoppen und Schlemmen gibt es hier Angebote. Wer will, kann in der MRT-Station auch Sport machen, so wie Ian. Der 36-jährige Software-Ingenieur hat erst vor kurzem die Tischtennisplatten in der U-Bahn-Station entdeckt, sagt er. Hier spielt er gerne nach der Arbeit und findet, so sei der vorhandene Platz gut genutzt.
I was walking up and down because I worked nearby and I heard the sound of table tennis and I looked around and I saw this. It's a good use of space.
Während wir uns unterhalten, baut sich direkt neben der Tischtennisplatte schon die nächste Gruppe auf für einen Aerobic-Kurs. Es wird schnell klar, hier unten fährt nicht einfach nur die Bahn ab. Für viele spielt sich hier das Leben bzw. ihre Freizeit ab, weit weg von der drückenden Hitze.
Es gibt Speisen oder auch Zutaten, an denen sich die Geister scheiden. Die einen lieben sie, die anderen können sie partout nicht ausstehen. Koriander, Lakritz oder Kapern zum Beispiel. Oder auch Durian. Eine Frucht, die etwa Kokosnuss bis Kopf groß ist und 2 bis 4 Kilogramm wiegt. Die Schale ist gelb bis grünlich mit harten, holzigen Stacheln. Manche schätzen den Geruch und Geschmack, andere finden die Frucht, die auch als Stinkfrucht bekannt ist, einfach nur widerlich. In Asien hat Durian in den vergangenen Jahren einen großen Aufschwung erlebt. Maximilian Seib hat dem mal nachgespürt.
Wer durch Singapur streift, dem steigt an vielen Stellen ein strenger Geruch in die Nase, eine Mischung aus faulen Eiern, Zwiebeln und Käse. Es ist die Durian, auch bekannt als Stinkfrucht, und die spaltet. Denn ihr Geruch ist so penetrant, dass sie in Hotels, Bussen und Bahnen verboten ist. Gleichzeitig gilt Durian für viele in Singapur aber als Delikatesse, als König der Früchte. Verkauft wird sie an jeder zweiten Ecke. Fans wie Keke können von ihr gar nicht genug bekommen. Sie ist cremig, butterig. Ich glaube, in Europa mögt ihr so eine Art von Käse. Hier bei uns ist das die Spezialität. Eine Spezialität, die nach einer Mischung aus Vanillepudding und Zwiebeln schmeckt. Durian hat in den letzten Jahren einen richtigen Hype erfahren. In Singapur gibt es längst Restaurants, die sich ausschließlich auf Gerichte mit und um Durian herum spezialisiert haben. Eines davon gehört Kelvin Tan. Für ihn hängen Kindheitserinnerungen an dieser besonderen Frucht.
My father will buy a paper bag full of durian.
Als wir Kinder waren, hat mein Vater früher eine Papiertüte voller Durian mitgebracht. Schon als er aus dem Aufzug kam, wussten wir, dass er Durian dabei hat, weil man es sofort riechen konnte. Es ist etwas sehr Familiäres, Durian zusammen zu essen, denn keiner schafft eine Frucht alleine. Mittlerweile pilgern Durian-Fans aus aller Welt in sein Restaurant. Das Erfolgsrezept, kreative Desserts, die einen die Frucht neu erleben lassen. Er verkauft Durian-Eis, Durian-Kuchen, auch ein Gebäck namens Stinkbombe. Ein französischer Brandteig mit Butterkruste, gefüllt mit Durian und Sahne. Wer den Hype erleben und verstehen will, der ist bei Kelvin Tan richtig. Denn Freunde, Familien, Arbeitskollegen, alle sitzen in seinem Restaurant zusammen. Durian, das ist für viele hier ein Gemeinschaftserlebnis. Dabei gilt die Liebe zur Frucht nicht nur für Jung und Alt, auch tierische Familienmitglieder werden versorgt. Sing Sing füttert ihren Hund mit der Stinkfrucht. Ja, er liebt Durian, seit er jung ist. Er kann ungefähr 2 Bissen essen. Der Singapurer Ken Lee hat Kollegen aus den USA, Frankreich und Japan zu Gast. Das internationale Business Meeting wird kurzerhand ins Durian-Restaurant verlegt. Denn auch seine Gäste sollen unbedingt das Singapurer Nationalheiligtum probieren, findet Ken Lee. Manch einer tritt allerdings in den Streik, wie der Franzose Max
Gass.
Ich habe Durian kennengelernt, als ich letztes Jahr das erste Mal hier in Singapur war. Ich habe verschiedene Durians probiert und es war eine coole Erfahrung. Aber das reicht für mich. Ich konnte heute keine essen. An Durian scheiden sich die Geister. Aber Fakt ist, für viele Menschen in Singapur und Südostasien ist Durian Kulturgut. Denn solch komplexe Aromen, eine solche Geschmacksexplosion, das kann für sie nur der König der Früchte.
Für ein anderes, besonderes Koch- und Kulinarikerlebnis reisen wir weiter nördlich nach Malaysia. Dort gibt es zum Frühstück Lontong, ein Curry-Kokos-Eintopf mit Reis. Christiane Justus hat ein Restaurant besucht, das für besonders guten Lontong bekannt ist, und hat mitgekocht.
Es geht früh los. Noch ist es dunkel. Eine Straßenlaterne leuchtet auf dem Parkplatz vor dem Restaurant. Draußen schläft eine Katze, aber drinnen sind alle längst hellwach. Wir sind in einem Frühstücksrestaurant im Süden Malaysias. Die Cafeteria Makan Teresa, was so viel heißt wie lecker essen. Heute lerne ich hier malaysisch kochen und nebenbei die gesamte Familie von Risal de Maruf kennen. Es ist 4 Uhr morgens. Der 60-jährige Risal ist schon bei der Arbeit mit seiner Frau Bibi. Wir kennen uns von meinem letzten Besuch. Die beiden sind hier in der Gegend bekannt für ihren Lontong, einen Curry-Kokosnuss-Eintopf. In Asien sind warme Mahlzeiten zum Frühstück normal. Lontong vegetarisch, mit viel frischem Gemüse. Risal reicht mir das Messer. Es soll losgehen, denn schon um 7 Uhr kommen die ersten Gäste. Ich schneide Möhren und Kurkuma, der meine Finger gelb färbt, und Ingwer für die richtige Würze.
Will it be spicy hot?
Ist das scharf, frage ich ihn.
Not too hot.
Not too hot.
Nein, nicht zu scharf, meint er. Not too hot. Uh-huh. Aber das sieht natürlich jeder anders.
Okay. Häufig ist es so, wenn Sie sagen, not too hot, meinen Sie, es wird nicht so scharf, aber eigentlich ist für mich meistens alles doch sehr scharf hier.
Seit 34 Jahren schon betreibt Risal das Frühstückscafé. Ausschlafen, das passt nicht zu ihm.
Oh no, I always do.
Nein, das mache ich doch schon immer. Das ist meine Routine. Er ist das Frühaufstehen gewöhnt. Beim Lontong darf die Kokosmilch nicht fehlen. Heute aus der Plastiktüte, weil Risal sie so im Kühlschrank lagert.
Riecht total gut nach Kokosnuss. Das kommt in super viele Gerichte hier in Südostasien. Und für die malaysische Küche ist das total typisch.
Obendrauf noch Kurkuma-Blätter. Und jetzt muss das alles erst mal ein bisschen köcheln. Risas ältester Sohn Bahrin übernimmt bald den Laden. Er studiert Gastronomie. Aber hier gilt learning by doing.
For the early, really hard for me, yeah.
Am Anfang ist ihm das schwer gefallen, erzählt er. Aber Risal sieht das nicht so eng. Fehler machen wir alle mal, meint der Vater. Die beiden verstehen sich.
We learn from the mistake.
Für mich ist jetzt Zeit für Tee. Tee Tarik. So heißt das Nationalgetränk Malaysias. Und schon lerne ich ein weiteres Familienmitglied kennen, Risals Neffe Said. Gezuckerte Kondensmilch, heißes Wasser, Milch und schwarzer Tee. Aber der Schaum ist das eigentliche Markenzeichen vom Tee Tarik. Und das ist für mich eine Herausforderung. Denn der Tee muss mehrmals umgeschüttet werden und dabei zieht man die Kanne weit nach oben. Und wenn es gut läuft, landet der Tee mit einer Schaumkrone im Becher.
How is it?
Very good. Mm. Very sweet. Very das ist richtig süß, aber sehr lecker.
Und tut um diese Uhrzeit besonders gut. Die südlichste Ecke von Malaysia heißt Johor. Und die Stadt Johor Bahru ist eine Wirtschaftsmetropole. Mit einer bunt gemischten Bevölkerung aus Malaien, Chinesen, Indern, die alle auch die Küche des Landes prägen. Risal kauft die Zutaten für Lontong auf dem Markt. Viele Chilis für die scharfen Sambals, das sind die würzigen Soßen, die zu fast jedem Essen hier passen. Die ersten Gäste kommen. Die Frauen der Familie, Risals Frau Bibi, ihre Schwägerin und die Schwiegertochter werden jetzt ohne Pause 3 Stunden lang verkaufen, bedienen, für Nachschub sorgen. Denn das Restaurant funktioniert wie ein offener Imbissladen mit einer langen Theke voller malaysischer Köstlichkeiten. Nasi Lemak zum Beispiel, ein Reisgericht neben Rendang, einem Rindfleisch-Eintopf und eben auch dem Lontong. Nebenan öffnet jetzt auch Risals zweiter Sohn Yassid seinen Laden. Die Spezialität hier, Prata, das sind Pfannkuchen. Sie werden besonders fluffig, wenn man den Teig wie Yassid durch die Luft wirbeln kann. Danach werden sie in Form gebracht, 3-mal kräftig zusammengepresst. Ich gebe mir Mühe. 1, 2, 3, Finger verbrannt. Unser Lontong ist fertig. Erst Reis. Dann Ei und dazu noch Sambal. Ich mag Erdnusssoße besonders gerne. Das ist Sambal Kacang. Und obendrauf Kokosflocken. Hier steckt die Leidenschaft einer ganzen Familie drin.
Ich bin gespannt.
Und heute auch meine.
How you feel?
So good. So good.
So good, eh?
Ja, wirklich super, super lecker.
Risals Familienbetrieb läuft richtig gut. Mittlerweile ist der Parkplatz voller Autos. Die Plätze vor der Theke, alle besetzt. Ich spreche nach dem Essen mit Risal noch, wie es wohl weitergeht, wenn er bald in Rente ist. Er sieht das entspannt, denn die nächste Generation, sagt er, die zeigt hier ja schon, was sie kann.
Unser nächstes Ziel ist Japan. Der berühmteste und höchste Berg dort ist der Fuji, besonders beliebt bei Touristen. Um die Menschenmassen zu regulieren, gab es in dieser Saison einige neue Regeln. Höhere Eintrittsgelder, strengere Vorgaben bei der Ausrüstung und mehr Kontrollen sollen leichtsinnige Besucher von der Besteigung abhalten. Unser Japan-Korrespondent Thorsten Iffland hat sich angesehen, ob das geklappt hat.
Ein durchgeschwitztes graues T-Shirt, eine braune Umhängetasche und vor allem offene Schuhe. Eine Art Trekking-Sandalen. Mit diesem Outfit ist für diesen chinesischen Touristen Schluss.
I don't wanna give up. Please give up. I will be careful.
No. No.
Er darf nicht auf Japans höchsten Berg, den Mount Fuji. Zwei Nationalpark-Ranger haben ihn auf halber Strecke aufgespürt und sind gnadenlos.
No, please go down.
Seit dieser Saison greifen sie so richtig durch und in die Tasche der Touristen. 4.000 Yen, rund 23 Euro pro Person und Aufstieg sind fällig. Doppelt so viel wie noch im Jahr davor.
Show me.
Okay. Wer auf den Berg will, muss außerdem an einer ganzen Schar von Aufpassern vorbei. Uniformierte Beamte der zuständigen Verwaltungsbehörde stoppen jeden Wanderer und erklären die Spielregeln. Feste Schuhe, Regenjacke, ausreichend Getränke und bestenfalls noch Helm und Handschuhe. Die Botschaft lautet, der Mount Fuji ist kein Abenteuerspielplatz für Amateurbergsteiger. Ranger Shunichiro Wakagi ist jeden Tag am Berg unterwegs. Das Problem sind die Leute, die nicht genug für die Fuji-Besteigung ausgerüstet sind. Und auch solche, die Müll auf den Boden werfen. Wenn ich einen Tag lang patrouilliere, wird so ein Müllsack voll. Getränkedosen, liegengelassene Handtücher, E-Zigaretten, all das findet den Weg in den Müllsack des Rangers. Gleichzeitig sichern sie die oft überlaufenden Pfade Richtung Gipfel vor herabgestürzten Felsbrocken. Die Krankenstationen haben auch so genug zu tun bei mehr als 200.000 Gipfelstürmern pro Jahr, erzählt Ärztin Morishita. Während der Saison sind 3 Erste-Hilfe-Stationen geöffnet und mehr als die Hälfte der Menschen, die sie aufsuchen, haben die Höhenkrankheit oder ähnliche Symptome. Am häufigsten sind das Kopfschmerzen, aber auch Übelkeit und Schlappheitsgefühl. Der Weg auf den kahlen Vulkankegel ist nämlich technisch nicht besonders anspruchsvoll, aber es geht eben auf fast 3.800 Meter Höhe. Damit kommt längst nicht jeder klar. Deswegen warnen die Behörden auch vor dem sogenannten Bullet Climbing, dem Aufstieg in der Nacht und dem Abstieg am selben Tag. Das aber hält nur die wenigsten davon ab, es doch zu tun. Die Faszination für den Fuji ist oft größer als die Vernunft einiger Touristen. Das ist einfach der höchste Berg Japans. Die Hingabe der Japaner, die Geschichte dahinter, das kann nichts übertreffen. Der Fuji ist eine Ikone, ein Wahrzeichen Japans. Jeder, der die Möglichkeit hat, hierher zu kommen, sollte es tun. Es ist einfach schön. Schön voll auch, vor allem an den Wochenenden. Die kurze, nur gut 2,5 Monate andauernde Saison bedeutet Stress pur für die Ranger. Hier weist Aufpasser Daisuke Watanabe den nächsten amerikanischen Touristen zurecht. Statt mit Helm und Wanderschuhen will er mit Softeis und Barfußsandalen auf den Gipfel. Je höher man den Fuji raufsteigt, desto felsiger und gefährlicher wird der Aufstieg. Wenn sie jetzt wie hier schon weiter nach oben gestiegen sind, dann sagen wir den Leuten, dass sie sich in den Berghütten richtige Stiefel kaufen sollen. Ob die Leute das dann auch wirklich tun, das überprüft niemand. Bußgelder im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Vielmehr ist es die Hoffnung, dass sich schnell rumspricht, dass Japans heiliger Berg eben kein Freizeitpark für Flipflop-Pioniere ist.
Vom Fuji noch ein Abstecher nach Tokio. Thorsten Iffland führt uns zu einer besonderen Bar. Das ist ein fast 50 Jahre alter Mini Cooper. Er ist ein echter Oldtimer, aber er fährt noch und nicht nur das. Er fungiert gleichzeitig als eine mobile Vintage-Pop-Up-Bar, die an immer anderen, nicht unbedingt touristischen Standorten zu finden ist.
Lauryn Hill schallt aus einem sehr modernen Wohnwagen. Auf dem Dach allerneueste Solartechnik, innen eine High-End-Musikanlage und 2 hörbar angeheiterte amerikanische Touristen. Sie feiern Geburtstag auf 9 Quadratmetern. Der schicke graugrüne Trailer wippt im Takt der Musik und des Geburtstagskids. Für die Drinks muss man ein paar Schritte nach vorne laufen. Zum Auto, das vor dem Trailer parkt. Ein knallgrüner Mini mit schon ein paar Jahren mehr auf dem Buckel. Auf der Beifahrerseite steht in weißer Leuchtschrift das Wort Bar im Fenster und das hintere Seitenfenster fungiert, runtergeklappt, als Theke.
Craft Beer, this Craft Beer is our friend's one.
Wir haben Craft Beer von Bekannten, wir haben harten Alkohol wie Wodka, Gin und Whisky und hier was Deutsches.
Schwarzwälder, Kirschwasser. Okay.
Shiori Tanaka ist Barkeeperin und Oldtimer-Besitzerin in Personalunion.
I just love classic cars.
Und dann schwärmt sie von ihrer rollenden Bar.
It's classic, meaning 1977, maybe?
Das ist ein 1977 Mini Clubman Estate, ein Kombi. Die Frontansicht unterscheidet sich aber komplett von der eines klassischen Mini Coopers. Es ist ein echt seltenes Exemplar.
It's really rare. It's not so common.
Und mit der Minibar im Mini wohl ein Unikat. Damit tourt Shiori seit Anfang des Jahres durch Tokio. Einfach so, weil sie Bock drauf hat.
I just suddenly come up on this idea. So,
mir kam die Idee ganz plötzlich. Auf der Straße was zu trinken und gute Musik zu hören, macht doch allen Spaß. Und ich liebe es. Mir geht es weniger ums Geld verdienen. Es soll einfach Spaß machen.
It's just fun for people.
Sie muss sich keine Gedanken über teure Pachtverträge in der chronisch engen Megametropole machen. Sie kann dahin fahren, wo sie Lust zu hat. Ihre Fangemeinde wächst stetig. Bei Instagram verrät sie immer erst ganz kurzfristig, wo sie das nächste Mal parkt und ihre Theke runterklappt. Die Leute kommen trotzdem.
Ich bin zum zweiten Mal hier. Ich habe erfahren, dass das Auto heute in meine Nähe kommt. Diese Bar, die ist toll, einfach einmalig.
Je länger die grüne Minibar am Straßenrand steht, desto mehr neugierige Gäste kommen vorbei. Freitagabend, die Tokioter haben Wochenende. Foodtrucks kennen sie hier, aber eine mobile Bar, das ist neu. Zum Konzept gehört nicht nur die Bar, sondern auch der Anhänger. Den hat Shogo Jimbo umgebaut und mit Hightech ausgestattet. Er und Shiori sind befreundet.
Ich will zeigen, wie man Mobilität mit Kultur kombinieren kann. Das kann das Leben bequemer machen. Im Fall eines Erdbebens zum Beispiel haben wir Strom durch Solarenergie und könnten im Trailer gut überleben.
Und nebenbei noch gute Musik hören. Shogo Jimbo schwärmt von der tollen Akustik im Anhänger und schwört, dass der Wagen noch nie an der Steckdose war. Alles läuft autark. Auch die Musikanlage.
Wir haben hier einen Röhrenverstärker, Plattenspieler und CDs.
Am geöffneten Fenster hängt ein selbstgeschriebenes Schild mit der Aufschrift Listening Bar. Hier geht's also ums Zuhören und nicht ums sich unterhalten. Deswegen auch die Lautstärke. Manchmal legt ein professioneller DJ auf, manchmal singen, wie heute, angetrunkene Amerikaner. Das Projekt kommt an, bei Touristen und Einheimischen oder auch trotz der großen Konkurrenz zehntausender anderer Bars in der größten Metropole der Welt. Diese besondere Mischung aus Retro und einem modernen Mobilitätskonzept kommt an, hebt sich ab und trifft den Zeitgeist. Deswegen träumt Shiori auch schon davon, ihre Idee weiterzutragen.
I wanna go to Germany, like Berlin.
Ich möchte nach Deutschland gehen, nach Berlin. Da besorge ich mir ein deutsches Auto und baue es um. Es ist nur wichtig, dass das Auto grün ist.
But the color green is like that.
Wie ihr Mini-Clubman in Tokio. Grün ist einfach ihre Lieblingsfarbe. Ein konkretes Modell für ihren Deutschlandtrip hat sie übrigens auch schon im Hinterkopf. Einen Trabi.
Zum Abschluss noch ein Tipp unseres Korrespondenten Thorsten Iffland zum Thema unterwegs sein in Japan.
Japan ist ein Paradies für Bahnreisende. Und dabei ist es völlig egal, ob man mit dem japanischen ICE, dem Shinkansen oder dem Regional- oder Nahverkehr fährt. Wenn nicht gerade eine Naturkatastrophe oder ein Unfall dazwischen kommt, sind japanische Züge unfassbar pünktlich. Der Shinkansen hatte im Jahresdurchschnitt 18 Sekunden Verspätung. Und selbst in Tokio, der größten Stadt der Welt, rollen die Bahnen super zuverlässig. Pünktlichkeitsrate über 98%. Im Jahr 2022 machte mal ein Fall Schlagzeilen, wonach dem Lokführer der Lohn um umgerechnet 26 Cent gekürzt wurde, weil er durch einen Fehler eine Minute zu spät abfuhr. Kein Witz. Abgesehen von der unglaublichen Pünktlichkeit sind die Züge hier auch extrem sauber. Die Leute verhalten sich ruhig und rücksichtsvoll. Niemand telefoniert etwa laut. Zwei Nachteile gibt es aber auch. Nachts fährt absolut kein Zug, nicht mal in Tokio. Und Zugfahren in Japan ist vergleichsweise teuer.
Das war unterwegs. Alle Sendungen finden Sie auch in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tina Witte und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, gute Reise.
RBB 24 Inforadio Podcast.